Kleiner Dialog nach dem Fußballspiel am Montagabend am Obotritenring in der Halle dort bei der Niklot-Schule, wo ich mich erstmal richtig verausgabt habe und dann mit einigen Fußballfreunden dort sitze. Und dann kam die Frage auf, wann beginnt eigentlich der Weihnachtsmarkt? Nun, ich haue direkt rein, das beginnt nach dem Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag? Was ist denn das? Naja, es gibt diesen Volkstrauertag, das hatten wir letzte Woche. Und jetzt, die Woche darauf, ist der Ewigkeitssonntag. Manche sagen auch Totensonntag dazu, weil sie an diesem Tag besonders an die Verstorbenen im letzten Jahr erinnern. Und andere sagen Ewigkeitssonntag. Zum Beispiel, weil sie sich dann in den Gottesdiensten mit der Ewigkeit beschäftigen. Darauf ein Kommentar. Oh, das kann aber lange dauern. Nun, was hat es also mit der Ewigkeit auf sich? Warum heute darüber nachdenken? Das hat mit König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen zu tun. Der hat das tatsächlich 1816 für die evangelische Kirche eingeführt im Kirchenjahr. Und dieser Sonntag ist der letzte im Kirchenjahr. Ist das der Grund? Der einzige, warum wir heute in diesem Gottesdienst darüber nachdenken? Ich denke, es gibt einen gewichtigeren. Wir haben es mit einem ewigen Gott zu tun, oder? Mit einem zeitlosen Gott zu tun. 1. Mose 21 taucht das erstmals in der Bibel auf. Abraham pflanzt einen Tamariskenbaum in Beersheba und er ruft dort den Herrn. Und jetzt wird dieser Herrn, Jahwe, wird charakterisiert, er ruft den Herrn des ewigen Gottes an. Auch die Religionen um Israel herum haben von ewigen Königen gesprochen. Oder zum Beispiel gibt es eine Inschrift aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, der König ist die ewige Sonne. So wollten sie ihn verehren. Aber wer verehrt diesen Pharao heute noch? Irgendjemand auf dieser Welt? Dagegen wird der Gott Jahwe, der Gott Israels, bis heute verehrt. In Tausenden, in Millionen verschiedenen Gebäuden, Häusern, heute an diesem Tag. Und ich gehe davon aus, er wird es auch in Ewigkeit. Im Psalm 29, Vers 10 heißt es, der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Und im Gegensatz zu den vielen Königen und Pharaonen wird er, wie gesagt, heute noch verehrt. Und dieser ewige Gott hat Bündnisse geschaffen, hat ein Zusammenspiel zwischen ihm und den Menschen geschaffen. Und er hat Bündnisse geschaffen, von denen wir noch heute leben. Nie wieder werde ich die Erde vertilgen und alles Leben auf ihr. Nie wieder. Das drückt etwas von Ewigkeit aus. Davon leben wir. Und dieses Bündnis gilt für alle Generationen auf ewig. Übrigens, im Alten Testament kommt allein dieses ewig schon 480 Mal vor. Olam im Hebräischen. 480 Mal. Im Neuen Testament habe ich es gar nicht gezählt. Das sind etwas weniger Stellen. Aber das zeigt diese Dimension auf, wo die Bibel das Thema verarbeitet. Und nun diese Geschichte, die wir eben gehört haben. Von diesem einen Mann. Haben wir ihn vor Augen? Haben wir seine Frage im Ohr, was ihn bewegt? Wir nennen ihn Elias, nicht Elisa, sondern Elias. So habe ich mir ausgedacht. Er ist fromm erzogen. Schnell überzeugt, dass der Glaube an Gott etwas Wichtiges, Gewichtiges ist. Und dass man ihn ernst nehmen sollte. Er hat die Gebote auswendig gelernt. Die erste Tafel der Gebote, der 10 Gebote, die zweite Tafel, er weiß sie aus dem FF. Überhaupt weiß er viel von Gott. Und damit auch, dass Jahwe ein ewiger Gott ist. Doch manchmal kam sein Vertrauen an Gott an seine Grenzen. Nämlich jedes Mal dann, wenn wieder einer aus seinem Bekanntenkreis verstorben war. Dann tauchten da so einige Fragen auf. Das war für ihn eine schmerzerfüllte, manchmal eine brutale Zeit, wo etwas in ihm abging, was er nicht richtig handeln konnte. Es entstand oftmals eine Leere in ihm. Aus und vorbei mit dem Tod. Er erinnert sich an seinen Onkel. Noch vor 3 Jahren war er ein kraftstrotzender Mann. Tolle Familie, toller Job, tolle Kinder. Er hatte viel Geld verdient und er hatte davon viel abgegeben. War es das, dass er jetzt plötzlich diese Diagnose Krebs bekam und kurz danach verstarb? Sollte das alles gewesen sein? Immerhin hatte sein Onkel ab und zu davon gesprochen, dass er eine Hoffnung hat, dass es nach dem Tod weitergeht. Und er hatte auch davon gesprochen, dass es sowas wie eine Auferstehung von den Toten gäbe. Aber war das wirklich ernst zu nehmen? Konnte er das für sich annehmen? Er hatte da große Zweifel. Besonders wenn er an seinen eigenen Tod dachte. Was wird mit mir einmal, wenn ich meinen letzten Atemzug gemacht habe? Was passiert? Wo bin ich? Wie kann ich sicher sein, dass auch ich ein Leben nach dieser Grenze des Todes habe? So oft spürte er, wie das Leben so zerbrechlich ist. Die Epidemien, die Kriege und all das, was sich um ihn herum breit machte. Und er kannte auch den Satz von Malcolm Muggeridge, einem britischen Journalisten, der gegen Ende seines Lebens mal gesagt hat, wir haben einen Fuß im Himmel und einen auf der Erde. Und der Fuß auf der Erde steht auf einer Bananenschale. Er war sich über diese Zerbrechlichkeit bewusst des Lebens, wie schnell es vorbei sein konnte. Wenn Gott ewig ist, dann muss das doch eine Bedeutung auch für mich haben. Aber warum? Ist es absolut im Moment noch nicht der Fall. Und wenn es eine Perspektive gäbe über den Tod hinaus, dann wollte er diese Perspektive kennenlernen und sie als Hoffnung in sich tragen. Aber mit wem darüber reden? Fragen über Fragen häuften sich immer wieder in seinem Alltag auf. Bis zu dem Augenblick, als er von diesem Jesus erfuhr. Er hatte gehört, dass dieser Jesus nicht auf den Mund gefallen war. Er konnte mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten, konnte er adäquat umgehen. Er konnte mit ihnen reden. Er hatte klare Antworten auf. Warum sollte dieser Jesus nicht auch auf seine drängendsten Fragen in dieser Hinsicht eine Antwort haben? So sieht Elias eines Tages eine Menschenmenge. Er wusste nur, dass dieser Jesus jetzt Richtung Jerusalem gehen wollte und so nutzt er diese Gelegenheit und sagt sich, das muss ich nutzen. Da muss ich hin. Und dann läuft er zu dieser Menschenmenge hin und sieht, wie Jesus im Gespräch ist mit den anderen. Er muss sich nochmal einen Stups geben. Noch irgendetwas hindert ihn. Aber dann geht er direkt auf ihn zu und fällt auf die Knie vor ihm. Er möchte deutlich machen, hey, ich bin nicht nur zum Spaß hier. Hier geht's um existenzielle Fragen. Das soll dieser Jesus spüren. Und so spricht er ihn an. Mit seiner drängenden Frage. Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben geschenkt bekomme? Jetzt ist es raus. Gespannte Stille. Die Menge wird leise. Alle Köpfe richten sich auf Jesus. Ja, hier ist eine gewichtige Frage im Raum. Warum nennst du mich gut? Antwortet Jesus. Gott allein ist gut. Und dann erinnert er Elias an diese zweite Tafel der Gebote, wo es um die Beziehung zu den Mitmenschen geht. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst niemanden berauben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das sind wichtige Leitlinien, die er Elias nochmal mitgibt. Elias atmet auf. Ja. das hört sich gut an. Das ist eigentlich ein ganz cooles Feedback, was ich hier gerade bekomme. Denn das ist ja mein Herzensanliegen, genau das zu tun. Seit meinem 13. Lebensjahr, seit meiner Bar Mitzwa, wir würden sagen, mal seit der Konfirmation oder seit der Entlassung aus dem biblischen Unterricht oder wie auch immer. Seitdem hatte er das auf dem Herzen, diese Gebote einzuhalten. Das war für ihn etwas absolut Wichtiges. Seitdem er damals mit 13 Jahren das erste Mal die religiösen Pflichten einer jüdischen oder Synagogengemeinschaft wahrgenommen hat. Er wurde zur Tora gerufen. Er durfte aus dieser Tora, aus diesen 10 Geboten, aus den 5 Büchern Mose vorlesen und war sozusagen jetzt vollgültig in die Synagogengemeinschaft aufgenommen. Ja, nun könnte eigentlich Jesus nochmal so ein Kompliment loslassen, dass ich das alles doch tatsächlich immer wieder gehalten habe. Und könnte mir doch mal sagen, hey, cool, Junge, hast du toll gemacht. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir uns an die Gebote halten. Spricht dir nichts gegen, oder? Aber ist das schon genug? Dieser Jesus schweigt schon wieder. Könnte er jetzt nicht mal loslegen? Ruhe. Stille. Und dann plötzlich dieser eine Satz, der aber richtig reinhaut. Eins fehlt dir aber noch. Moment mal. Was? Nicht genug? Ich habe nicht genug getan? Habe ich mich nicht immer quergelegt für diese Gebote? Habe ich nicht Gott verteidigt, wo es nur ging? Habe ich nicht alles eingesetzt, diesen Geboten zu folgen? Habe ich nicht regelmäßig gespendet? Habe ich nicht so viel anderen Gutes getan? Habe ich nicht Vater und Mutter geehrt? Habe ich nicht alles eingehalten, was auf dieser zweiten Tafel draufsteht? Und nicht genug? Ja, ja. Und was fehlt mir denn dann noch? Wieder still. Wieder steigt die Spannung. Und dann dieser eine Satz, geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Elias bricht in diesem Moment innerlich ein. Aber die Außenstehenden hatten vor diesem Satz noch etwas Wichtiges beobachtet. Er hat diesen Satz nicht so einfach gesagt. Er hat diesen Satz nicht gesagt, weil er dem Elias mal so richtig eins reinwürgen wollte. Sondern er hatte ihn lange angeschaut. Jesus hatte ihn voller Liebe angeschaut. Hatte ihn lieb gewonnen in diesem Augenblick, als er diese Frage stellte. Und aus dieser Liebe heraus sagt er dann, geh los, verkaufe alles, was du hast. Weil er ihn in sein Team mit aufnehmen wollte. Weil er ihm den Weg in die Ewigkeit zeigen wollte. Weil er ihm Schätze des Himmels deutlich machen wollte, was nicht vergeht. Dennoch, Elias bricht ein. Schnell ist ihm klar, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Nein, das ist ihm ein zu hoher Preis. Das kann Jesus von mir nicht verlangen. Und so geht er traurig davon. Steigen wir noch mal ein wenig aus dieser Geschichte und schauen noch mal drauf mit etwas Distanz auf Elias. Kann es sein, dass er etwas Wesentliches nicht verstanden hat? Und kann es sein, dass wir auch manchmal Jesus völlig falsch verstehen? So nach dem Motto, Jesus will mir was nehmen. Jesus will von mir was fordern, was eigentlich nicht gut und richtig ist, was ich nicht kann. Oder ist es nicht vielmehr so, dass Jesus uns was schenken will, was viel Besseres schenken will? Adolf Schlatter, ein Theologe, hat es so ausgedrückt: Seine Liebe erweist Jesus ihm durch das, was er von ihm verlangt. Seine Liebe erweist Jesus durch das, was er von ihm verlangt. Weil er ihn lieb hat, darum ringt er um seine Seele. Und aus dieser Liebe heraus möchte er seine Fesseln lösen. Er will ihm die große Freiheit verschaffen. Er will, dass er gelöst wird von falschen Götzen und will ihn einladen zu einer Jüngerschaft, wo er richtige, echte Freiheit bekommt. Aber offensichtlich ist er irgendwie gefangen an seinen Reichtum, an das Materielle. Und Jesus möchte ihm deutlich machen, dein Reichtum steht mit einem Bein auf der Erde und dieses Bein steht auf der Bananenschale. Das wird nur weg sein mit deinem Tod. Jesus will ihm also einen anderen Schatz schenken, einen Schatz, der nicht vergeht, der dauerhaft gesichert ist, der weder durch Kursabstürze, durch Kriege, durch Diebstahl oder irgendetwas weggenommen werden kann. Und diese Forderung von Jesus ist eine absolute Kehrtwende, die auch nochmal deutlich macht, nicht mein eigenes Tun, nicht meine eigene Leistung, nicht meine Erfolge sind es, die mir die Ewigkeit sichern, sondern die Nachfolge Jesu. Da, wo wir ihn auf ihn hören, ihm nachgehen, seine Werte verwirklichen, sein Reich mitbauen, was er aufbauen möchte. Jesus empfiehlt uns, einfach mal loszulassen, gehen zu lassen, damit wir entlastet werden. Und damit wir nicht voller Angst sind, ja, nicht genug zu sein, unseren Mitmenschen gegenüber oder auch uns selbst. Und er hilft uns, Besitz in allen Nuancen abzulegen, egal ob Geld, Status, Likes oder was auch immer für uns wichtig ist. Es ist ein radikales Armwerden aus der Gewissheit, dass wir bereits angenommen sind und gelebt sind. Was muss ich also tun, um das ewige Leben zu bekommen? Erstmal muss ich gar nichts tun. Das Einzige ist, dass wir uns entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Und so sage ich uns heute, riskiere nicht deine ewige Zukunft, indem du an irgendwelchen Göttern festhältst, die zum Ersatz für diesen ewigen Gott werden. Wie schnell nistet sich in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Überlegungen, in unseren Terminkalender etwas ein, was mehr Aufmerksamkeit bekommt als der ewige Gott. Das war übrigens schon im Alten Testament die Aufforderung an Israel, immer wieder sich von den Götzen abzuwenden. Radikal war der Gott an der Stelle. Er wollte die alleinige Verehrung. Unter anderem auch deshalb, weil er den Israeliten aufgezeigt hat, was passierte, wenn Leute um Israel herum andere Götter anbeteten. Das ging so weit, dass sie sogar kleine Babys opferten für diese Götter. Gott liebt das Leben. Er will keine Kinderopfer. Er will, dass unser Leben ein erfülltes Leben ist. Und so frage ich uns einfach am Schluss, gibt es irgendetwas in deinem Leben oder in meinem Leben? Ich frage mich das auch selber, was mehr Aufmerksamkeit bekommt als dieser ewige Gott. Ich meine, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Schon deshalb, weil auch im Johannesevangelium. Also, wir können ja alles vergessen aus der Bibel. Aber bitte diesen einen Vers nicht, Johannes 3, Vers 16. Ich wiederhole den immer wieder mal, weil er komprimiert das zum Ausdruck bringt, worum es heute Morgen hier auch ging. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Leben, was nicht mit meinem Tod zu Ende ist. Schön, dass Gott uns diese Perspektive heute Morgen aufzeigt. Und dafür danke ich ihm noch. Jesus Christus, danke, dass du willst, dass unser Bein im Himmel gesichert wird und sich nicht auf der anderen Seite an haltlosen Dingen festmacht auf dieser Erde. Du weißt, wo wir auch im Spannungsfeld stehen. Ja, wir brauchen Geld, wir brauchen Einnahmen. Aber du weißt, wo das manchmal auch für uns zum Götzen werden kann. Aber auch anderes, woran wir uns festmachen. An unserer Leistung, an unseren Erfolgen, an den Likes, die uns gegeben werden, an dem Applaus, den wir vielleicht bekommen. Und wie schnell richten wir uns danach aus und nicht nach dir und deinen Werten. Danke für diesen Morgen. Danke für diese Beispielgeschichte, dass du ja so klar und eindeutig auch an dieser Stelle redest. Und danke, dass du uns einlädst in deine Nachfolge. Das würdigt uns. Du tust es aus voller Liebe. Du tust es, weil du uns nicht das Leben verderben willst, sondern das Leben in Fülle schenken willst. Danke dafür. Und danke für das Geschenk der Hoffnung auf die Ewigkeit. Das ist ein Riesentrost, wenn wir in Gräbern stehen, wenn wir Menschen verlieren, dass das nicht das Ende ist. So beten wir jetzt auch an diesem Tag für all diejenigen, die ja vielleicht tatsächlich an der Todesgrenze stehen, weil sie in Kriegsgebieten leben, weil sie von Hunger bedroht sind. O Herr, erbarme dich. Erbarme dich über den Krieg in der Ukraine. Erbarme dich über den Krieg in Israel, im Gazastreifen. Erbarme dich über die anderen Kriegsgebiete in dieser Welt und schenke, dass Frieden herrscht und einkehrt. Wir beten für alle Politiker, die da eine gewichtige Rolle spielen. Gib du ihnen Weisheit. Und lass du es geschehen, dass sie dem Frieden, den du auch willst, dass sie dem nachgehen und nicht der Ausweitung ihrer Macht. Wir beten für alle Verfolgten, die an dich glauben und deswegen im Gefängnis sitzen, dass sie diese Hoffnung auf das ewige Leben, dass sie das stärkt. Und wir beten nun auch für uns, für die neue Woche, für all die Herausforderungen, die anstehen. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Gib, dass wir spüren, dass im Vertrauen zu dir und in der Nachfolge mit dir ja etwa eine ganz neue Perspektive auch reinkommt in unseren Alltag. Amen.